Inforadio Podcast.
Berlin ist groß in Mode. Das ist ja so ein Satz, den man auf ganz unterschiedliche Art und Weise verstehen kann. Berlin ist groß in Mode, wenn mit Mode die begeisterungsfähige Ausstrahlung der Stadt gemeint ist, auch für die Kreativen, nicken alle. Man braucht nur die Touristen und die neu zugezogenen zu fragen. Berlin ist groß in Mode, wenn in Mode etwas zum Anziehen gemeint ist, die Bekleidungsindustrie also. Ja, dann war das in den letzten Jahren ein Versprechen einer wachsenden Branche. Berliner Fashion groß in Mode, Fragezeichen oder Ausrufezeichen. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit der Landesinitiative Projekt Zukunft aus dem Museum für Film und Fernsehen am Potsdamer Platz. Kaum ist das sommerliche Mega-Ereignis der Modewelt, die Fashion Week mit Messen und Präsentationen für Fachbesucher wie für die allgemein Interessierten zu Ende, da beginnt durchaus eine heftige Diskussion. Tun wir eigentlich genug für die Modestadt Berlin zwischen den großen Events? Wie sieht es aus mit den Ideen, den Strukturen, den strategischen Partnerschaften? Was kommt nach dem Aufstieg in die erste Liga, wenn wir da schon angekommen sind? Anders gefragt, wie wird Berliner Fashion groß bleiben, wenn es nicht mehr nur ein modischer Trend ist? Ich glaube, die Menschen, die hier auf dem Podium sitzen, haben darauf alle Antworten, die wir brauchen. Ich freue mich auf Esther Perband, Modedesignerin, Berlinerin von Geburt und wie sie sagt, abgehärtet in Moskau, geschliffen in Paris und seit 2003 mit eigenem Label wieder hier in der Stadt. Marte Henschel von Commonworks. In der Modeagentur wird Vernetzungsarbeit geleistet, insbesondere um umweltfreundliche und sozialverträgliche Modeproduktion zu ermöglichen. Franziska Glühn ist bei uns, freie Kulturjournalistin für Themen von Mode über Design bis zur Gesellschaft, denn das hängt alles viel näher miteinander zusammen, als manche Leser und Hörer glauben. Zu lesen zum Beispiel in der City und im Tagesspiegel. Sie hat vor kurzem die Vision eines Moderates und was das Berlin bringt skizziert. Und schließlich ist bei uns Tanja Mühlhans in der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung seit nunmehr auch schon ungefähr einem Jahrzehnt die zuständige Referentin, nicht nur, aber sicher gerne für Mode. Ja, wenn ich so durch den Blätterwald schaue, dann orte ich derzeit ganz verschiedene Signale. Berlin habe den Kampf um den Titel Deutsche Modehauptstadt gewonnen, war im Winter zu lesen. Und jetzt aber plötzlich, Berlin gebärde sich wie eine Provinzschönheit. Ja, wo stehen wir eigentlich in dieser Branche in puncto Mode? An einem Übergang, vor einer Schwelle, nach einem qualitativen Sprung? Esther Perband.
Ich habe mich heute eigentlich den ganzen Tag gefragt, über welche Stadt unterhalten wir uns eigentlich? Unterhalten wir uns über meine Stadt als gebürtige Berlinerin oder unterhalten wir uns über eine Touristenstadt? Ich sage das mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Also natürlich profitiere ich auch von den Veränderungen der Stadt Berlin. Ich lebe zum Teil davon, dass eben diese Touristen kommen. Aber sehe ganz eindeutig, dass natürlich für die Stadt viel passiert. Die Touristen, die kommen, bringen der Stadt sehr viel. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass es eben auch zurückgeführt wird an die Zirkuspferde, die hier irgendwie perform, entertainen, Tag ein, Tag aus und die Leute unterhalten, die hier kommen.
Berlin ist viele Städte sozusagen. Marte Henschel, wo stehen wir?
Also ich glaube, dass wir am Scheideweg stehen. Wenn wir Glück haben und wenn es gut gelenkt wird und wenn die richtigen Wege gegangen werden, dass wir die Chance haben, wirklich eine Modemetropole zu werden. Wenn man die Modestadt Berlin von außen betrachtet, ist es gerade die attraktive Stadt, sowohl Mode zu schaffen, als auch sich im Modebereich ausbilden zu lassen, als Destination avantgardistische, interessante Mode zu kaufen. Allerdings, wenn man von innen schaut, ist die Situation eine ganz andere. Nämlich die Akteure, die hier Mode schaffen, Mode vertreiben, das sind in der Regel sehr, sehr kleine Labels in sehr prekären Situationen, die auch nach vielen, vielen Jahren unter großer Selbstaufopferung das nicht schaffen, hier ein wirtschaftliches Auskommen zu finden.
Wir werden darüber reden, was die Aufgaben der unterschiedlichen Akteure sein können, um diesen Zustand zu verändern, weiterentwickeln. Franziska Glühn, als Journalistin, wo sagen Sie, ja, diese eben geschilderten Schwierigkeiten, dass da etwas auseinanderfällt, das bemerke ich auch in meiner Arbeit.
Also es wird ja viel nach den Fashion Weeks darüber berichtet oder auch das ganze Jahr über darüber berichtet, wie schön die Kollektionen, ob sie gelungen sind und was daran gefällt und ob sie stimmig sind. Aber natürlich, was dabei vernachlässigt wird, ist der Aspekt der Wirtschaftlichkeit. Und wenn ich die Designer treffe und mit ihnen darüber spreche, wie es ihnen eigentlich geht, dann ist das wahnsinnig, wie der Zustand eigentlich ist von den finanziellen Hintergründen. Und das kann man sich als Außenstehender eigentlich gar nicht vorstellen. Also mit wie wenig Mitteln die arbeiten.
Da klafft also offensichtlich in der öffentlichen Wahrnehmung und in der Realität eine Menge auseinander, Tanja Mühlhans. Ist das etwas, ich frage nochmal nach der berühmten Schwelle, etwas, wo man sagt, das ist eine Noch-Situation oder ist es eine Situation, die vielleicht strukturell gar nicht so leicht wegzubekommen ist?
Also zweimal ja. Es ist eine Situation genau so. Also in Berlin hat sich dann im Zuge der Modemessen und der Modeveranstaltungen der Fashion Weeks eine sehr gute Riege sehr talentierter Modelabels entwickelt. Und was ich aber aus Gesprächen immer wieder sehe, ist, dass zum Beispiel es wahnsinnig schwer ist, von Banken Geld zu bekommen. Geld ist einfach wichtig, damit Designer auch in eine Produktionsphase gehen können, weil sie sehr häufig, gerade in den Anfangsjahren, das komplette Risiko tragen. Der Handel kauft nur auf Kommission. Und die Frage ist eben, jetzt haben wir Talente selektiert, gefördert, es sind Strukturen entstanden, es gibt Berater, Commonworks, die Produktionsoptimierung zum Beispiel machen, die Netzwerke ins Ausland haben. Und die Frage ist jetzt, nachdem wir so eine Riege erfolgreicher Modedesigner irgendwie von 0 bis 10 sozusagen haben, wie können wir denn selektiert Modelabels in Berlin unterstützen?
Ich möchte gerne noch mal fragen, was ist daran ein spezifisches Problem der Modebranche und was sind, wir haben hier in den Zukunftsgesprächen über den Kunstmarkt gesprochen, da wurde auch gesagt, na, eigentlich die Käufer sitzen nicht in Berlin, die sitzen anderswo, aber hier sind diejenigen, die produzieren, die neue Trends entwickeln. Wir haben das im Bereich des Designs auch schon mal diskutiert. Was ist jetzt etwas, wo man sagen kann, da ist speziell ein Problem der Modebranche, wo das vielleicht noch stärker auseinanderfällt als in anderen Kreativbereichen?
Das Problem in der Mode ist, im Gegensatz zur Kunst, dass gerade aus der von der Berliner Mode, dass sie niemand kauft im Grunde, also sehr wenig Leute kaufen und deswegen das Ganze eben auch nicht weitergeht. Und deswegen haben wir, ich mit einer Kollegin, mit der Kollegin Grüttönnissen im Tagesspiegel darüber geschrieben, dass man das jetzt ein Punkt erreicht ist, wo es irgendwie weitergehen muss, weil in Berlin steigen die Mieten, alles wird teurer und die Designer arbeiten auf einem Level, was so gering ist wirtschaftlich, dass das bald nicht mehr machbar ist. Das heißt, es ist jetzt eben, was Marte Henschel auch erwähnt hat, ja, man ist an so einem Scheidepunkt. Entweder es passiert jetzt irgendwas und man nimmt das in die Hand und es geht voran und die Menschen kaufen es auch. Das muss ja nicht in Berlin passieren, das kann auch in Bielefeld, wie wir immer gesagt haben, passieren. Oder es geht eben zurück, die Entwicklung geht zurück, die Designer werden wieder aufgeben und deswegen haben wir immer diese Vision durchgesponnen, was müsste eigentlich passieren. Und wie sähe so eine Aufgabe von einem Moderat vielleicht aus? Oder genau.
Darf ich da kurz unterbrechen?
Ja, bitte.
Weil es klingt jetzt so ein bisschen so, wie du das sagst, als würde kein Berliner Designer verkaufen.
Nein, das ist natürlich nicht so. Ich weiß
nicht. Das stimmt nicht. Ja. Ich zum Beispiel verkaufe mal mehr, mal weniger, aber ich verkaufe. Zurzeit ist es so, dass ich zum Beispiel am meisten in Deutschland verkaufe. Da gibt es total riesige Unterschiede und die werden auch in der Presse unterschiedlich wahrgenommen. Es gibt die Designer in Berlin, die ein wahnsinnig großes Feedback im Ausland haben. Da würde ich es auch keinem Designer ganz ehrlich übel nehmen, wenn er irgendwann sagt, ey, ich packe die Koffer, ich gehe irgendwie nach New York, nach London, nach Paris, weil warum soll ich in Berlin bleiben? Das, was wir immer so gelobt haben, so hey, wir haben Heimspiel, wir wohnen hier, die Messe ist da, Presseagentur da vor der Tür. Wenn ich nicht in Berlin verkaufe oder in Deutschland, dann brauche ich hier eigentlich nicht länger bleiben. Aber ich gehöre sozusagen zu der Riege, die in Deutschland sehr gut verkauft. Trotzdem, obwohl ich verkaufe, gibt es Probleme. Und Tanja Mühlhans hat gerade so ein paar Dinge angesprochen, die es an Förderung gibt. Also zur Information an den Hörer, der mich nicht kennt, ich habe nächstes Jahr 10-Jähriges. Das finde ich selber manchmal ziemlich beachtlich irgendwie, dass man so lange überhaupt in Berlin durchhalten kann. Ich habe natürlich auch schon viel profitiert von Förderungen aus der Senatsverwaltung. Coaching habe ich jahrelang gemacht, habe ich einen Haken dran gemacht, habe auch sicherlich viel gelernt. Ich habe irgendwie Auslandsmesseförderungen bekommen, habe ich gemacht, habe auch von profitiert, Haken dran. Vielleicht auch schon mal irgendwie eine Show günstiger bekommen, konnte mich präsentieren, habe ein bisschen Presse bekommen, Haken dran, so. Trotzdem bin ich irgendwie nach 10 Jahren, muss ich immer noch einen Hausmeisterjob machen, um eigentlich mein Gehalt zu verdienen, so. Und ich finde eigentlich, es geht wirklich wahnsinnig viel tiefer, wo man irgendwie mal gucken muss, was einfach nach dieser ersten Phase, wo man versucht, ganz viel Glamour, ganz viel nach außen, ganz viel Presse, davon kann man sich keinen Keks kaufen, sondern was passiert eigentlich danach?
Nee, aber ich meine, schön, super, dass du verkaufst, aber es tun ja einfach nicht so viele. Du bist damit eine von wenigen. Oder habe ich da einfach in den letzten Jahren ein komplett falsches
Bild? Da sind viele auch nicht ehrlich, darf man auch nicht sein, weil nach außen muss man natürlich immer so tun, als würde alles laufen und man sei etabliert. So. Ich kriege auch nicht alle Informationen.
Die Frage, warum Berliner Mode keiner kauft, ich nehme das jetzt mal so auf, darüber sollten wir gleich nochmal sprechen. Aber Mathe Henschel hat auch schon sozusagen den Finger gehoben.
Ja, vorrangig finde ich, das, was wirklich fehlt, ist das Berliner Design, da sind wir schon ein bisschen weiter, aber auch das deutsche Design als Marke zu entwickeln, so wie das andere Kulturen, andere Nationen sehr erfolgreich gemacht haben, wie das schwedische Design, was per se ein hochwertiges Design ist, in England ganz genauso. Und das liegt an Institutionen wie zum Beispiel dem British Fashion Council, was dazu beiträgt, dass das britische Design als eigene Marke entwickelt wird.
Ohne dass alles gleich aussieht.
Ganz genau, ganz genau. Ja. Und als Marke, um sich auch abzugrenzen und die kulturellen Eigenheiten, die es auf jeden Fall gibt, zu unterstreichen, um Netzwerk zu betreiben, um interdisziplinäre Projekte zu fördern zwischen den eigenen, zwischen den einzelnen Gestaltungssparten und auch zwischen den Gewerken. Also wir brauchen nicht zu diskutieren, ist Berlin oder München oder Hamburg ein wichtiger Standort, sondern wir können davon profitieren, dass Deutschland einen sehr hohen Stellenwert hat im Bereich Materialinnovation, im Bereich Ingenieurskunst, im Bereich textile Maschinen und so weiter. Also es passiert hier, was gar nicht wahrgenommen wird. Es passiert hier sehr viel Innovation. Hier gibt es ganz tolle mittelständische Unternehmen, die ganz interessante, avantgardistische Materialien entwickeln.
Mit der Berlin Fashion Week versucht Berlin schon seit Jahren, deutschlandweit auch zu sagen, guck mal, es gibt so viel tolles Design aus Deutschland im Übrigen. Es gibt so viel tolle Modelabels. Das ist nur ein sehr langer Prozess. Also ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl gehabt, dass wir deutsches Design als Marke, das ist mittlerweile wahnsinnig im Kommen. Ich gucke immer durch die großen Blätter irgendwie von Text, also Kenner von Vogue, alles Mögliche, wie viel kleinere Designer haben sie drin. Und mittlerweile ist es ein fester Bestandteil. Also ich habe nicht das Gefühl, so weit kommt es. Aber der Einzelhandel, mag jetzt sein, ob der wirtschaftlichen Situation, ordert nicht aus bestimmten Gründen, bleibt bei irgendwelchen Sachen, die ganz sicher sind und so weiter. Und deswegen finde ich das ehrlich gesagt auch gar nicht so einfach zu lösen jetzt. Also das Markenproblem haben wir mittlerweile nicht mehr. Die Frage ist nur, wer erklärt denn, und das macht zum Beispiel der Vogue Salon mit Christiane Arp, die ja auch Einzelhändler einladen, sagen, guck doch mal, das sind unsere neuen Talente, wobei immer quasi die Hälfte der Berliner Modelabels sind, muss man dazu sagen. Und die sieht auch, wie schwer das ist, ja, dem Einzelhandel zu sagen, irgendwie, ihr müsst mal ein bisschen risikoreicher sein, ihr müsst euch auch abgrenzen, gerade in diesen Zeiten, ja. Jetzt arbeiten wir, sag mal so, mit der Fashion Week irgendwie 7 Jahre dran, dass sich quasi das Verständnis von Mode, Mode als kultureller Faktor, überhaupt Bekleidung viel wichtiger nehmen, eben nicht nur Sportbekleidung. Der typische Deutsche, würde ich jetzt mal sagen, ist einfach jemand, der trägt Jeans und T-Shirt, ja, und Turnschuhe. So, und von dahin zu kommen zu Ländern wie Frankreich und vielleicht Großbritannien in Teilen, für die das was komplett anderes ist, das ist ein sehr langer Weg. Und also ich glaube, da wäre jetzt auch eine Stadt wie Berlin und auch eine Wirtschaftsförderung ein bisschen überfordert, die richtigen Instrumente für sowas zu haben.
Da denken wir einen Moment kurz drüber nach, machen Nachrichten, Wetter und Verkehr und sind gleich wieder zurück. Berliner Fashion groß in Mode, das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit der Landesinitiative Projekt Zukunft aus dem Museum für Film und Fernsehen mit Esther Perband, Martha Henschel, Franziska Klün und Tanja Mühlhans. Wir haben eben gehört, ein Markenproblem haben wir eigentlich nicht mehr. Die Frage ist, wie kriegen wir den Einzelhandel dazu, der ja nun nicht einfach auch immer permanent in Berlin sitzt, sondern da muss man sozusagen bundesweit gucken, dazu vielleicht mutiger zu werden. Wie kriegen wir auch Mode als so ein Alltagskulturphänomen tatsächlich in die Breite, so wie das beispielsweise inzwischen bei Essen und Trinken ganz selbstverständlich ist. Das ist auch eine Frage, Franziska Klün, in die Richtung, wie kriegt man das in die Feuilletons und nicht nur in die Wirtschaftsseiten? Was ist eigentlich Ihre Erfahrung als Journalistin? Wie leicht, wie schwer ist es jenseits von, ich sag mal, solchen großen Events und roten Teppichen, über die wir ja gerade nicht reden wollen heute, solche Themen zu setzen und gegebenenfalls auch dafür den Umfang zu kriegen in einer Zeitung?
Ja, nicht ganz einfach. Deswegen haben wir uns auch gefreut, als wir dann den Platz bekommen haben, auch mal abseits, jenseits der Fashion Week über diesen Moderat zu berichten. Es ist tatsächlich so, dass die Berichterstattung sich sehr konzentriert auf diese Events und danach das Interesse abflacht. Es auch als Moderedakteur oder Modejournalistin schwierig ist, die verantwortlichen Redakteure des Feuilletons oder wo auch immer sie sitzen, dann dafür zu begeistern und zu sagen, wir brauchen jetzt aber, damit hier was passiert, muss auch das ganze Jahr über Mode stattfinden in der Zeitung.
Aber was ist daran schwierig?
Da ist eine Skepsis. Da ist die Frage, was ist das? Ist das denn so relevant? Ist das nicht doch irgendwie alles so ein bisschen oberflächlich mit der Mode und hat das wirklich was mit Kultur zu tun? Und da muss man immer wieder von neue Überzeugungsarbeit leisten.
Ich habe ja vorhin ganz kurz nur unsere Gäste vorgestellt. Vielleicht ist jetzt die Gelegenheit, mal ein bisschen genauer zu schauen, was sie eigentlich konkret machen. Martha Henschel, bei Common Works machen Sie Vernetzungsarbeit, Sie beraten andere Labels und ein ganz wichtiger Punkt, Sie haben es eben schon angesprochen, als Sie über neue Stoffe gesprochen haben, über Materialien gesprochen haben, ist diesen Link herzustellen zwischen Designern auf der einen Seite und denen, die sagen, ich kann dir einen Fließstoff anbieten, von dem du gar nicht wusstest, dass man den herstellen kann. Und ich kann das möglicherweise auch noch ökologisch und sozial verträglich tun. Erzählen Sie mal ein bisschen aus Ihrer Arbeit, was Sie da machen.
Auf der einen Seite beraten und coachen wir ganz viel, aber wir sind auch 12 Mitarbeiter, sind wir. Davon sind 6 Schneider. Das darf man nicht vergessen. Also es gibt einen großen Maschinenpark und wir stellen tatsächlich Bekleidung her, aber keine Serien, keine großen Auflagen, sondern wir stellen Prototypen her. Das heißt, wir versuchen, die Designer auf ihrem Weg professionelle, serienreife Produkte herzustellen, die man gerne kauft, die gut sitzen, die sich gut anfühlen. Also wir hatten, als wir angefangen haben vor ein paar Jahren in Berlin, ein ganz, ganz großes Problem. Ganz viele Zwischenmeister, so nennen sich eben diese größeren Schneidereien, die ganze Kollektionen nähen und Kleinserien nähen. Davon sind ganz viele Konkurs gegangen, weil sie eben in diesem Saison-Dilemma stecken. Das bedeutet, es gibt 2-mal im Jahr Hochsaison. Da arbeiten alle Schneider und Modenäher in Doppelschichten. Und dann gibt es eben wiederum Leerlauf in der Saison. Da schicken die Betriebe ihre Schneider nach Hause. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Das kann man versuchen, mit so intersaisonalen Produkten und Projekten ein bisschen aufzufangen. Diese verschiedenen Stufen in der textilen Kette, also Gestalter, danach kommt eben der technische Bereich, Materialbeschaffung, Schnittentwicklung, wie kommt das Produkt vom zweidimensionalen, von der Zeichnung, von der Idee zu einer stofflichen, zu einem dreidimensionalen Produkt, zu einem Bekleidungsstück. Was muss ich überhaupt tun, damit es am Ende in einer großen Menge pünktlich, in einer hohen Qualität, zu einem möglichst günstigen Preis natürlich, im Laden hängt und verfügbar ist? diese ganzen Dienstleister, die es da gibt in der Kette, die sprechen alle eine unterschiedliche Sprache. Also die Gestalter verstehen die Techniker nicht, die Techniker interpretieren das anders. Jeder Designer, mit dem man spricht, der hat ganz, ganz große Schwierigkeiten mit dem Thema Produktion, Produktionsabwicklung, Produktionsvorbereitung. Wie kann ich eben gewährleisten, dass meine Entwürfe, die ja auch geordert und bestellt werden, in bester Qualität dann eben auch ausgeliefert werden können?
Esther Perwand, haben Sie auch diese Probleme?
Selbstverständlich. Ich habe auch nur einen Teil der Ausbildung genossen. Also man kann ja auch nicht alles, also ein Designer kann nicht alles verkörpern. Das ist, man muss ja sowieso schon so multitaskingmäßig drauf sein. Man muss irgendwie Vertrieb machen, man muss Pressearbeit machen, man muss Marketing machen. Man muss, wie ich es vorhin gesagt habe, Zirkuspferd, Zirkusclown sein und auch noch entwerfen, Buchhaltung auch noch. Also es ist eigentlich irgendwie nicht machbar. Natürlich, das klingt toll, wenn da jemand ist, sagt, ja, aber ich kann doch, ich kann dir genau diesen Bereich liefern. Da sage ich nur Hilfe, aber ich kann mir das doch nicht leisten. Ich arbeite seit fast 7 Jahren mit einer Frau zusammen, die macht Schnitte, die gradiert die kann aber auch nähen. Ich kann sie nur ganz, ganz selten, also wenn wirklich super Not am Mann ist, kann ich sie irgendwie mal fragen, ob sie was machen kann. Sie arbeitet immer noch für mich, dabei hätte sie Grund genug, mich wirklich bis an mein Lebensende zu hassen. Wahrscheinlich sind immer noch Rechnungen offen und manchmal wurde eine Rechnung jahrelang nicht bezahlt und so, aber das ist einfach so eine tolle Frau und ich weiß, diese Frau in-house würde mein Label, würde das Unternehmen auf eine Stufe stellen, also einfach so viel schneller. Es wäre so ein großer Schritt wie vor 5 Jahren die Entscheidung, okay, Kredit aufnehmen, Laden aufmachen.
Tanja Mühlhans, in einem großen Unternehmen gibt es Spezialisten für alle Bereiche. Da gibt es denjenigen, der Sponsoring betreiben kann, denjenigen, der mit den Banken redet, diejenigen, die kreativ etwas entwickeln. Und es gibt dann auch noch die Leute, die das der Presse verkaufen. Wir haben offensichtlich das Problem in dieser Branche, dass es alles sehr kleine Einrichtungen, kleine Unternehmen sind, bei denen eigentlich alle alles machen sollen. Wie kann man da möglicherweise strategische Allianzen bilden, auch mit den, Sie haben es ja vorhin angesprochen, etwas zögerlichen Großen, dass die Kreativen das machen können, was sie am besten können?
Also was man sich sehr gut vorstellen kann, ist natürlich, dass man Labels selektiert und quasi wie Kapazitäten bei so einer Produktionsoptimierungsberatung, Agentur ankauft für Berliner Labels, wäre vorstellbar. Also ich kann mich entsinnen, dass wir vor 2 Jahren auch schon mal drüber gesprochen haben, auch über ein Workshop-Programm, wie man sowas, wie man das Know-how in diese Kleinstzellen tatsächlich reinbekommt. Ja, ich sehe das als, es würde zu wahrscheinlich, wenn ich eine Top 4 oder Top 5 hätte, wäre das einer der Punkte, die, an denen man auf jeden Fall arbeiten muss. Und ich meine, Comworks, muss man sagen, ist wirklich ein Aushänge, also Vorzeige- und Aushängeunternehmen, also was von der Bandbreite, die die abdecken, etc., kann man sich gut vorstellen. Dann ist nur manchmal so, es gibt natürlich auch, gerade was Distribution und Produktion angeht, teilen manche Modelabels, auch Kleinstzellen, sehr ungern das Know-how darüber, mit wem sie denn zusammenarbeiten. Ja, ob das dann alles so funktioniert sozusagen, ob die dann wirklich alle bei vielleicht ein paar Angeboten diese Leistung abrufen, wäre dann nochmal die Frage, muss man sagen, ja.
Ist das vielleicht auch eine Frage der Ausbildung? Also jetzt nicht nur von den Designern an Modeschulen, sondern ich meine, wir haben an der Universität der Künste so etwas wie Wirtschaftskommunikation, wo es plötzlich darum geht, wie kann ich auch sozusagen Werbung gestalten unter anderem. Wäre es möglicherweise auch sinnvoll zu gucken, dass es Leute gibt, die ein Interesse haben für solche ästhetischen, solche kreativen Fragestellungen, aber ein tolles BWL-Studium hinlegen können?
Naja, eigentlich müssten sich diese beiden Absolventen dieser verschiedenen Disziplinen eigentlich fast schon ja während des Studiums kennenlernen, theoretisch. An manchen Universitäten ist sowas möglich, ja. Und ansonsten ist es genauso, wie Esther Perwand das gesagt hat, es ist ein Finanzierungsproblem. Also sie haben einfach, ich meine, die würden ja alle gerne diese Leistung haben, können sie aber dann teilweise nicht finanzieren. Und deswegen sehe ich, also dass man vielleicht, also beispielsweise, dass man so wie wir mit Modewettbewerben beispielsweise selektieren, dass wir möglicherweise dann vielleicht auch mal ein Paket schnüren, das dann auch Produktionsoptimierung und solche Dinge und Beratung mit drin hat.
Wie ist das in anderen Teilen der Welt? Ist das dort einfach dadurch, dass es schon viel länger tolle Modestandorte gibt in London, in Mailand, in Paris, alles viel leichter? Oder sind dort neben eben auch die Großen, aber genauso die Kleinen mit den gleichen Problemen wie in Berlin? Und wir haben in Berlin nur das Problem, dass wir so große Player nicht haben, die gegebenenfalls die anderen mitziehen.
Also ein Problem ist, dass es in Berlin gar keine großen Player gibt. Also die ganzen Marken, Marco Polo, S. Oliver etc., die sitzen alle in Süddeutschland. Da findet überhaupt kein Austausch statt. Da gibt es auch kein Bewusstsein, dass wichtig ist, eben junges Design zu fördern, den Leuten auf die Füße zu helfen. Die muss man unbedingt einladen, was ja Tanja Mühlhans auch macht. Aber das ist, da passiert noch sehr wenig im Moment. Und das ist in anderen Ländern anders. Also das ist in Großbritannien anders. Da gibt es dieses Bewusstsein, da gibt es große Marken, die auch junges Design verkaufen und davon leben und sich da immer wieder eine Frischzellenkur abholen und sich auch international dadurch immer wieder neu aufstellen, während es in Deutschland junge Kreative gibt und eben die Alteingesessenen, die auf ihrem Know-how sitzen bleiben und das auch nicht teilen. So, die auch in der Regel sehr wenig ausbilden und eben keine Patenschaften übernehmen zum Beispiel. Das würde ich mir sehr wünschen. Gerade im Bereich Vertrieb, Marketing, da können sich die Großen so ein paar frische Ideen abholen und können eben ihr Know-how entsprechend weitergeben.
Dann hoffen wir, da ja diese Sendung im Netz ein Jahr lang steht auf inforadio.de, dass auch die großen süddeutschen Provinzmarken vielleicht durch irgendeine Suchmaschine auf dieses Gespräch kommen.
Franziska. Aber zum Vergleich, in Großbritannien gibt es eben auch diesen British Fashion Council, der sich 1983 meines Erachtens gegründet hat. Mhm. Das ist natürlich auch eine Geschichte, dass sowas wächst und sowas braucht Zeit. Und seitdem arbeiten die daran, dass da solche Synergien auch stattfinden. Und in Amerika gibt es den CFDA, glaube ich, seit 50 Jahren. Also es ist natürlich auch eine andere Struktur, die schon länger wächst.
Aber weil das jetzt schon ein paar Mal angesprochen worden ist, was müssen wir uns darunter vorstellen? Oder so einem Moderat. Also das ist ja mehr als eine preisevergebende Jury, aber es soll ja irgendwie auch nicht eine Modeglaubenskongregation werden, die sagt, das gilt, das ist Berliner Design und Modedesign und das ist es nicht.
Eigentlich soll es eine unabhängige Institution sein, die überhaupt nicht weisungsgebunden ist, die im Grunde nichts anderes tut, als Netzwerke zu schaffen und eben auch den Handel darauf aufmerksam zu machen, was für Designer es gibt und welche Kooperationsmöglichkeiten da vielleicht entstehen könnten, was passen könnte und dass man vielleicht auch Sales-Agenten ausbildet, weil die gibt es in Deutschland eigentlich kaum, dass der Moderaut immer schaut, wo gibt es gerade Lücken und wo muss mehr Kommunikation und mehr Austausch stattfinden?
Also was ich mir wünschen würde, also ich bin vielleicht als jemand von der Senatsverwaltung kein so ganz großer Freund von institutionellen Lösungen, weil sie einfach erstmal wahnsinnig viel Fixkosten fressen. Das muss man sich einfach bewusst machen, was man will. Wo ich Bedarf sehe, ist tatsächlich in so einer Abstimmung zwischen, also wie generiert man für Berliner Modelabels Zusatzaufträge bei größeren Markenartiklern. Das finde ich ein ganz wichtiges Thema, weil ich der Meinung bin, dass wir wahrscheinlich dieses Bankenproblem wahrscheinlich nicht lösen können. Also ist die Frage, wo bekommen die Kapital her, um Produktion vorzufinanzieren? Gibt es durchaus, also jetzt mal wirklich auch geträumt oder sich vorgestellt, wie könnte sowas laufen, wenn ich jetzt bedenke, dass es die Panorama gibt Anfang nächsten Jahres und es gibt Leute, die eben mit all diesen großen Unternehmen sowieso gerade sprechen. Weiß ich nicht, kann man drüber nachdenken, ob man da nicht sowas platziert, sagt, positionier doch bitte mal. Wir haben hier eine Top-20-Liste von Berliner Modelabels, die können das und das, die haben schon in allen möglichen Bereichen designt. Also Görz ist übrigens ein sehr gutes Beispiel, die haben schon Arbeiten über Jahre auch mit Berliner Modelabels zusammen, mit Perret und Schad und mit Michael Sonntag. Man muss ihnen, glaube ich, erstmal klar machen, dass sie einfach, um tatsächlich auch zukünftig einzigartig zu sein und so weiter und weiterhin gekauft zu werden, einfach mehr investieren müssen. So, und das ist einfach in Deutschland auch notwendig. Bloß da ist meiner Ansicht nach, deswegen würde ich jetzt gar nicht so sehr über Moderat diskutieren, sondern überlegen, wie kann man das denn pragmatisch umsetzen, ja? Weil ich befürchte einfach, dass diese Diskussion über Moderat, das ist so groß, aber vielleicht fängt man einfach mit so einem kleinen pragmatischen Schritt an, der in die richtige Richtung geht, weil da sind dann Leute, die haben die Kontakte, die kennen die Berliner Modelabels und die versuchen, die beiden Seiten zusammenzubringen. Und dann kann man sich überlegen, vielleicht, wie man andere Kontakte und Netzwerke noch schafft.
Esther Perwand?
Ich habe heute Morgen den Artikel gelesen, wo es eben um den Moderat geht und ich finde, es klingt für mich so ein bisschen, als müssten erstmal oder es müsste dieser Moderat erstmal so drei Jahre wie so Wandersburschen durch Deutschland ziehen und eben sich dieses Netzwerk, es wird immer von Netzwerk gesprochen, so erstmal erarbeiten. Ich bin eigentlich der Meinung, dass es nicht an Netzwerk fehlt, zumindest nicht an Vernetzung, was Produktionsstätten angeht oder irgendwie so, wenn, dann fehlt es an Vertrieb. Und ich habe auch also genau das gleiche Gefühl, was Sanja Mühlhans hat, dass das dieser Aufbau, also bis dieser Moderat dann irgendwann mal so weit ist, wie eventuell heute ein Fashion Council oder eine andere Institution, würde so viel Geld fressen, wo ich denke, ach nee, also bis dahin halte ich dann irgendwann auch nicht mehr durch, so bitte lass uns vorher irgendwas anderes noch anfangen. Ich habe auch kein Patentrezept und es ist eben, es sagen immer alle, es fehlt an Geld. Das ist ja auch irgendwie, das langweilt einen ja auch schon irgendwie, wenn man fragt, was brauchst du Designern, dann sagen die immer Geld. Das ist so, und da möchte ich auch nicht mit Tanja Mühlhans tauschen. Sie hat einen bestimmten Topf, sie wünscht sich einen vierten und fünften gerade und dann steht man davor irgendwie 100 oder wahrscheinlich noch mehr Berliner Designern und muss sich dann überlegen, wer kriegt jetzt ein wie großes Kuchenstück davon irgendwie so ab. Was total üblich ist in der Branche, es ist furchtbar, aber es ist nun mal so, wir alle, jeder Designer in Berlin könnte nicht überleben, wenn wir nicht Praktikanten hätten, die monatelang umsonst für uns arbeiten. Das ist wirklich schon pervers. Ich gebe mir sehr viel Mühe zum Beispiel, dass ich das auch sehr wertschätze, so. Die Leute, die bei mir sind, ich versuche, dass es gute Stimmung ist, dass wir Spaß haben, dass jeder da irgendwie was lernt. Gestern kam so die ganz niedliche Idee, wie wäre es denn, wenn man wenigstens mal diesen ganzen Praktikanten, die da Monate umsonst arbeiten und das auch noch finanzieren, weil sie kommen nicht aus Berlin, ein BVG-Ticket spendiert oder so. Das sind wirklich total niedliche kleine Ideen, aber es wäre mal so, weil wenn morgen die Stadt Berlin entscheiden würde, Praktikanten dürften nicht mehr umsonst arbeiten, Berlin wäre tot übermorgen. Es ist so. Mhm. Und das finde ich irgendwie, das sind so ganz kleine Geschichten, wo man vielleicht mal anfangen kann irgendwie. Oder ich habe vorhin angesprochen, das mit den Einstellungsförderungen. Ich habe da diese Wunschfrau, die ich liebend gerne einstellen würde, aber nicht kann. Nach außen hin macht das natürlich keinen Spaß und Berlin kann sich da irgendwie dann keine Blume an den Hut stecken, weil Issa Perwan jetzt eine Person eingestellt hat. Nach außen ist das natürlich immer wahnsinnig toll, wenn man den Designern eine Show irgendwie finanziert, dann kann man darüber schreien, da gibt's tolle Bilder und alle schreien irgendwie Hurra. Ich weiß, ich merke auch, ich schieße mir ins eigene Knie, weil natürlich möchte ich auch eine Modenschau finanziert bekommen, aber es bringt mich einfach immer nur einen ganz, ganz kleinen Schritt weiter. Und ganz schnell, dann gibt es so einen Riesenhype und ich denke, wow, alles klar, ich habe es geschafft. Und dann plötzlich sind so drei Wochen nach Show, denke ich so, oh Gott, und jetzt?
Und dann ist der Alltag wieder da.
Dann ist der Alltag da und man merkt, man schafft es einfach nicht.
Wir sprechen gleich weiter. Vorher machen wir nochmal aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Wir haben es eben von Esther Perband gehört. Ja, drei Wochen nach der großen Show, dann ist der Alltag wieder da, wenn die Lichter rund um die Fashion Week aus sind. Das fragen wir uns heute, wie steht es dann um die Modestadt Berlin an 365 Tagen im Jahr? Das Forum im Inforadio, heute aus dem Museum für Film und Fernsehen am Potsdamer Platz. Es ist das 62. Zukunftsgespräch in Zusammenarbeit mit der Landesinitiative Projekt Zukunft. Berliner Fashion groß in Mode, mit oder ohne Fragezeichen. Mit den Modemacherinnen Esther Perband und Martha Henschel, der Journalistin Franziska Klün und Tanja Mühlhans aus der Senatswirtschaftsverwaltung. Ich will noch mal auf diesen Punkt kommen, es fehlt am Vertrieb und wo kommt das Kapital her? Zwischen Crowdfunding und dem harten Kampf mit Banken, die lieber Kredite in sechsstelliger Höhe als in vierstelliger Höhe geben, bewegt sich das ganze Jahr. Ist die Situation schwieriger geworden nach der Finanz- und Bankenkrise 2008 oder sagen die jetzt, wenn wir schon Geld verbrennen in Millionen Höhe, dann können wir auch Geld verbrennen im Tausenderbereich? Tanja Mühlhans schüttelt den Kopf.
Nein, es ist eher schwerer geworden, weil natürlich die Ratinganforderungen der Banken ja auch mal strenger werden.
Und was macht man? Was kann man da machen?
Das habe ich ja gesagt. Also ich sehe eigentlich nur, dass man irgendwie versucht, Kooperationen mit größeren Unternehmen zu schließen. Also wo Berliner Modelabels für größere Markenartikler dann auch designen können. Also ich denke, dass daraus kann Geld kommen. Aus dem Erschließen neuer Märkte könnte Geld kommen für die, die sagen, sie verkaufen besser in China und so weiter. Sie verkaufen auf anderen Märkten. Das halte ich für wesentlich wahrscheinlicher, als dass die Banken sozusagen ihre Ratinganforderungen ändern und sozusagen Anfragen von Modelabels anders bewerten. Ich glaube auch, dass sich viele, die sagen, sie machen sich selbstständig, quasi doch mal diesen Sidestep, irgendwie vielleicht arbeite ich doch mal für eins dieser, ich versuche es einfach. Ich meine, ich glaube auch Modedesigner müssen sagen, auch auf diese Art größeren Unternehmen auch mal zugehen, sagen, guck mal, ich habe das und das designt, das kann ich. Ich könnte auch was für euch machen. Also ich meine, dass es, also ich glaube, das darf nicht so weit weg sein. Manchmal ist es so, dass ich denke, dass es klar ist der erste Anruf, glaube ich, schwierig und sich zu überlegen, irgendwie was biete ich denn da an, was habe ich denn schon designt und so weiter. Aber das ist einfach notwendig, genauso wie es notwendig ist, dass ich denke, bevor man sich selbstständig macht, sozusagen muss man eigentlich in einem dieser Unternehmen gearbeitet haben, um so die ganzen verschiedenen Bereiche auch zu kennen, ja.
Das finde ich total spannend, was Tanja gerade sagt, ja. Weil ich oft mich darüber beschwert habe, dass zu meiner Zeit, wo ich eine Ausbildung genossen habe, eigentlich eben dieser ganze Business-Teil nicht Teil meiner Ausbildung war. Und ich immer gesagt habe, die Labels, die sich in den letzten, sagen wir mal, 3 bis 5 Jahren gegründet haben, wo das schon viel, viel selbstverständlicher war, dass eben dieser Teil zur Ausbildung gehört. Und wo ich auch merke, die einfach viel schneller wachsen, viel schneller ein Niveau erreicht haben, wo ich viel langsamer gewachsen bin. Jetzt kommt aber, ich habe fast das Gefühl, es ist gerade so ein Punkt, wo sich's wieder wendet, wo man fast sagen muss, Leute, macht mal irgendwie ruhig brauner, nicht irgendwie gleich nur, weil du jetzt ein Diplom hast, kannst du irgendwie, hattest die Rechtfertigung, dass du irgendwie ein eigenes Label gründest. So. Weil es ist ja wirklich eine Schwemme gerade, da kann ja keiner mehr mit umgehen. Und das hat so einen riesigen Rattenschwanz. Die Einkäufer sind gelangweilt oder gehen nur noch über die Messen mit einem Tunnelblick und ihren 3 Namen auf der Liste, was sie sehen wollen, weil sie denken, sie schaffen ja sowieso nicht alles irgendwie zu sehen, dass man eben, und ich glaube das, also zumindest habe ich das gerade so ein bisschen aus deinen Worten rausgehört, dass man sagt, eher die jungen Designer wieder motiviert, nach dem Studium erstmal für einen Designer zu arbeiten, Erfahrung zu sammeln, vielleicht auch ein bisschen Geld, ein bisschen Startkapital und dann zu sagen, okay, Selbstständigkeit, aber erst wenn man merkt, ja, es ist wirklich das, was ich will und nicht aus so einer studentischen, wow, ich habe so ein super Thema und habe eine wahnsinnig kreative Kollektion, aus diesem Push, den man ganz selbstverständlich hat in dem Moment, sagt, ich mache mich selbstständig.
Nun gibt es ja bestimmt viele, die auch ein bisschen Angst vor Selbstständigkeit haben und die dann möglicherweise nicht in Berlin, aber in Süddeutschland bei einer großen Marke unterkommen. Sind das dann die weniger kreativ sind oder werden die dann schon abgeschmirgelt, wenn sie da ankommen?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass ganz wenige in Süddeutschland ankommen und wirklich der Großteil der Designer tatsächlich, also dass es nur ein sehr, sehr kleiner Bereich ist oder ein sehr kleiner Teil ist der Diplomanten. Denn die meisten machen sich selbstständig danach, wenn sie Design machen wollen. Und das ist, glaube ich, auch das. Ich saß nie in einer Schule. Ich habe Modedesign nicht selbst studiert. Insofern kann ich es nicht selbst beurteilen. Aber das ist das, was mir erzählt wurde. Wird doch auch immer dieser Wunsch danach absolut sehr geschürt, dass man sich danach selbstständig macht. Das ist das Ziel, was man sozusagen hat, damit man am Ende dann sein eigenes Label gründen kann, mit dem man dann kein Geld verdient oder nur sehr wenig Geld verdient. Und das ist so ein bisschen auch spielen mit Lebensträumen, finde ich. Also das ist auch so ein Punkt, der echt schwierig ist. Also dass man da so anscheinend kein realistisches Bild zeichnet von dem, was danach folgt.
Das sind ja nicht nur die Absolventen aus Berlin und aus Deutschland, die nach Berlin strömen, um hier zu arbeiten und hier sich eine Existenz aufzubauen, sondern das sind auch zahllose Designer und Absolventen aus allen Teilen der Erde. Also wir haben mittlerweile bestimmt 50% unserer Kunden, unserer Auftraggeber sind Schweden, Spanier, Engländer, die kommen aus allen Ecken der Welt. Ich glaube, das macht Berlin ganz doll aus, dass es hier ein Platz ist für Experimente, dass man eben mit 3.000 Euro sich Stoffe kaufen kann, loslegen kann. Die Mieten sind günstig. Man kann sich in irgendeinem Hinterhof in Neukölln mit ein paar anderen Designern, die gibt es genug, kann man ein Atelier gründen und anfangen, was auszuprobieren. Natürlich ist die Bandbreite groß, die Qualität ist sehr, sehr unterschiedlich, aber davon lebt die Stadt auch. Und es soll auch bitte verrückte und auch schlechte und auch geschmacklose Mode geben, bitte. Und deswegen ist eben das, was die Stadt so interessant macht und so attraktiv macht für die Leute, die hierher ziehen. Es ist eben nicht London, es ist eben nicht durchkommerzialisiert. Hier kann man einen kleinen Laden haben, man kann sich ausprobieren. Davon werden ganz viele natürlich pleite gehen, aber ich fürchte mich ehrlich gesagt vor so einer kommerziellen Modestadt, wo nur noch konventionelle Bekleidung, die den Geschmack der breiten Masse trifft, gestaltet wird.
Aber darum geht es ja auch nicht, dass man sozusagen die Bandbreite irgendwie abflacht. Aber ich erinnere mich an die Diskussion vor Jahren, wo es auch darum ging, Modestadt Berlin, sondern es geht darum, wie schafft man das zum Beispiel in 5 Jahren oder in 10 Jahren einfach ein paar dieser Designer in Berlin ein Niveau erreicht haben, dass sie ihre eigenen großen Modenschauen hier finanzieren, dass sie die Einkäufer nach Berlin locken, damit eben Berlin wieder daran, also dass es einfach so ein Geben und Nehmen ist, dass einfach Geld in die Stadt kommt und das kommt nicht in die Stadt durch irgendwelche, ich frickel mir eine Handpuppe-Klamotte im Neukölln im Hinterhof. Ich schmetter das jetzt so ein bisschen runter, ich finde die auch ganz großartig. Das macht auch Berlin aus und wie gesagt, es geht nicht darum, das nicht zu haben, sondern einfach, wie schafft man es einfach so ein paar Firmen irgendwie groß zu kriegen, die einfach auch noch in 10 Jahren da sind. So.
Genau. Und die gegebenenfalls auch den breiteren Geschmack jetzt nicht einfach bedienen, sondern auch sozusagen veredeln können. Die Frage ist ja auch, ist da möglicherweise in der Gesellschaft noch gar nicht angekommen, was Mode sein kann. Tanja Mühlhans, Sie haben so in einem Nebensatz vorhin auch angedeutet, dass auch Große auf die jungen Designer und auf deren Ideen mit eingehen, kann auch ein bisschen für diese Einrichtungen eine Überlebensfrage sein. Also man kann nicht einfach nur sagen, gut, das ist jetzt hier das Spinnerte, wir machen aber unser Geld mit dem Konservativen, weil irgendwann kauft das dann auch keiner mehr.
Ich würde mal sagen, ich sehe es noch nicht, aber wenn ich so betrachte, wie sich Modetrends quasi weltweit irgendwie angleichen, dann sieht man schon, also jetzt alleine, wenn man irgendwie im Bereich E-Commerce, Mode mal schaut, also natürlich macht es Sinn, dass ein Zalando jetzt Kollektionen mit Caviar Gauche entwickelt, ja. Das ergibt absolut Sinn, ja. Und weil sie sich natürlich von anderen Online-Distributionsformen abgrenzen wollen. Sie wollen ihr eigenes, was Erkennbares haben. Sie wollen sich aufladen, ihre Marke aufladen. Und ich meine tatsächlich, viele größere Unternehmen, denen ist das im Augenblick vielleicht noch gar nicht so sehr bewusst, wie sehr ihnen das wiederum in ihrer eigenen Arbeit dann und Abgrenzung jeweils ihrer Marke auch helfen könnte.
Da Sie Zalando erwähnen, sitzt im Prenzlauer Berg oder auf dem Prenzlauer Berg. Wir haben in anderen Branchen, also in der IT-Branche und anderswo gemerkt, diejenigen, die Portale anbieten und damit so, dann als Firma sogar an die Börse gehen, haben möglicherweise mehr Erfolg als diejenigen, die dann tatsächlich für den Content zuständig sind. Kann das in der Modebranche auch passieren, dass am Ende im Grunde genommen die armen Designer dann weiter arm bleiben und die anderen, weil sie eben das sozusagen in der Distribution machen, diejenigen sind, die den Rahmen abschöpfen?
Naja, also sie werden mit Sicherheit nicht dieselben Renditen und Umsatzzuwächse haben. Das ist, glaube ich, relativ
das
klar.
Das führt zumindest zu einer etwas gelasseneren Umgang.
Das kann ich nicht anders sagen, aber also ist es auf jeden Fall, ist es eine Bereicherung. Also ist auf der einen Seite, der eine kann im Prinzip sein Modelabel finanzieren und die andere Seite hat quasi noch ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Also das muss man einfach nur deutlich machen. Und das gibt es einfach in Deutschland aus meiner Sicht, gerade bei größeren Unternehmen, einfach noch zu wenig.
Wenn Sie mögen, es sind 2 Mikrofone im Raum.
Guten Abend, ich arbeite in einer auch eher kleinteiligen Branche, PR und Werbung. Und mich würde interessieren, ob es in der Modebranche überhaupt so eine Chance gibt wie bei uns, dass Strukturen so zwischen 10 und 30 Menschen über 10, 20 Jahre funktionieren. Und zwar nicht auf dem Ausbeutungslevel, sondern mit bezahlten Praktikanten. Ist das überhaupt ein Weg, den Sie gehen können oder gibt es das gar nicht sozusagen? Ist das verschlossen? Weil das wäre was, wo man sich vielleicht noch vorstellen könnte, es in Berlin entwickeln zu können. Wir haben unsere Kunden auch nicht alle vor der Haustür. Das ist ähnlich.
Der ganz, ganz große Unterschied ist eben dieses Saisonprinzip, was es gibt in der Mode. Also es gibt einen Bedarf, es gibt auch eine Nachfrage, aber es gibt diesen Bedarf, Und die Nachfrage, solche Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, immer nur in bestimmten Phasen in der Saison. Und deswegen ist es ein ganz, ganz hohes Risiko, Leute fest anzustellen, Schneider, Gestalter, Techniker, wie auch immer, ein großes Team zu bilden, obwohl es bestimmt den Bedarf gibt an einigen Stellen, wenn man nicht weiß, wie man nach der Peak Season die Leute beschäftigen soll. Deswegen glaube ich, wird es kurzfristig eher keine Agenturen, Designstudios, Schnittbüros geben mit 10 bis 20 Mitarbeitern.
Aber das ist, Tanja Mühlhans, dann das Problem, entweder es ist ganz klein oder es muss ganz groß sein. Und das Problem ist, es kann auch nicht wirklich vom Kleinen zum Großen durchwachsen.
Es ist schwer. Sagen wir so, ist eine große Herausforderung. Wir haben aber auch Beispiele wie Augustin Diboul, die das offensichtlich innerhalb von 3 bis 4 Saisons wirklich super schaffen. Die haben eine Presse- und Distributionsagentur in Paris sitzen. Dort geht die ganze Welt ein und aus und ordert offensichtlich. Und also es gibt genauso auch diese Gegenbeispiele. Jetzt kann man fragen, okay, liegt es denn daran, die sind erkennbar? Ja? Liegt es vielleicht auch ein bisschen daran? Also wer hat wo seinen Markt? Wir haben jetzt 8 Land, die kommen aus London. Wir haben Augustin Thiboul, die kommen eigentlich aus Paris. Blank ist eine Mixtur als Modelabel irgendwie aus Amsterdam und Berlin. Also das heißt, die dann wiederum Berlin nutzen als den Ort, wo sie, von dem sie besser aus Marketing machen können. Also die kommen im Übrigen als Konkurrenz irgendwie auch noch dazu.
Ich meine, andere Städte in Deutschland versuchen ja nun mitzuhalten und man könnte denken, es ist ein Düsseldorfer Stadtmarketing, dass die sagen, ja gut, in Berlin gibt es Messen, da wird gefeiert, aber geordert wird dann trotzdem bei uns im Rheinland.
Mhm. Auch das verändert sich gerade ganz massiv. Also es wird immer mehr in Berlin geordert, obwohl Berlin und auch die Fashion Weeks zu einem wahnsinnig frühen Zeitpunkt stattfinden. Was es erstmal, natürlich guckt man am Anfang lieber und ordert etwas später. Ich würde aber ganz gerne trotzdem noch den Aufruf an alle Inforadio-Hörer loswerden. Es lohnt sich absolut, Berliner Modelabels Berliner Mode zu kaufen. Es gibt ganz wunderbare Spaziergänge, die man durch Berlin-Mitte und auch durch viele andere Bezirke machen kann. Sie können dort auf die Designer treffen. Sie sehen die bei der Arbeit im Atelier. Quasi, wenn jeder von denen, die heute zuhört, einen Teil kauft und einfach mal sich auf diese Reise begibt. Es gibt, glaube ich, keine andere Stadt auf der Welt, wo es auf so einem relativ hohen Niveau auch Mode zu kaufen gibt. Und auch teilweise in so einer Dichte. Ja? Und das ist wirklich ganz toll zu entdecken.
Und auch für jeden Geschmack und jeden Altersbereich und jede Größe. Also das ist ja auch immer so ein Vorteil, dass es mitschwingt, dass es eben nur für
junge... Also auch für kleine, dicke Männer.
Auch für kleine, dicke Männer, alles dabei.
Da wäre es nur auch schön, wenn die Stadt mit Verantwortung übernimmt, dass es auch noch in 5 Jahren eine Mulakstraße, eine Steinstraße und eine Almstadtstraße gibt. Weil die Mieten gehen so in die Höhe, nur 2 Minuten, nicht mal 1 Minute von meinem Laden entfernt, steht ein Laden leer. Da will man jetzt 120 Euro den Quadratmeter. Dann kann man mal sich überlegen, 100 Quadratmeter, zahlt man dann wie 12.000 Euro. Davon muss ich 24 Monate als Hausmeister per Band arbeiten. Das nimmt zu und deswegen werden auch immer mehr kleine Läden machen zu. Und das zerstört dann wieder genau dieses schöne Bild, was Tanja gerade beschrieben hat, weswegen ja eigentlich die Touristen kommen, weswegen eigentlich Berlin wieder so viel Geld einnimmt über Hotels und die Restaurants und so.
Und was man auch nicht vergessen darf, dass gerade kleine Labels, die kleine Stückzahlen produzieren, die in der Region produzieren, die wiederum Schneidern und Modisten und Handschuhmachern in der Stadt und in der Region Arbeit geben, das ist nichts anderes als Milch aus dem Spreewald zu kaufen. Damit unterstützt man ganz, ganz, ganz viele Leute, gerade mit dem Support von diesen kleinen Labels. Sonst wird es nämlich ähnlich wie in London, wo das ganze berühmte Handwerk, wofür die Stadt bekannt ist, einknickt, weil es einfach keine Menschen mehr gibt, die von einem Handwerk leben können, die auch Lust haben, eine Schneiderlehre zu machen, die auch Lust haben, Schuhmacher zu lernen und so weiter. Und diese Leute braucht es. Es braucht nicht nur die Gestalter, sondern es braucht die Leute, die das umsetzen. Es braucht das ganze Know-how, dieses ganze Wissen, was dahinter steckt. Und das unterstützt man, indem man eben in der Boutique um die Ecke einkauft.
Und was sich so kurzzeitig anhörte, als wäre es der Werbeblock, ist etwas, was wir bei unseren Diskussionsveranstaltungen, bei den Zukunftsgesprächen schon häufiger erlebt haben, nämlich, dass wir sagen, dass einzelne Thema, in diesem Falle heute die Mode, ist nicht isoliert zu betrachten von anderen gesellschaftlichen Entwicklungen, die in dieser Stadt sind. Und zum anderen, es ist eben in dem Fall eine Branche, die sehr stark auch von den Verbrauchern lebt, vom Mut, von der Neugier. Ich bedanke mich recht herzlich. Das war das Forum im Inforadio in Zusammenarbeit mit der Landesinitiative Projekt Zukunft. Das 62. Zukunftsgespräch Berliner Fashion groß in Mode aus dem Museum für Film und Fernsehen. Danke Esther Perband, die Modedesignerin mit dem gleichnamigen Label. Danke Marte Henschel von Commonworks. Danke Franziska Klün, der Journalistin. Und danke Tanja Mühlhans von der Senatsverwaltung für Wirtschaft. Und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.